Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Das ist schön. Ein schönes Lied, das wir jetzt hier auch gemeinsam gesungen haben, auch abschließend zu den Wundern, die wir ja die vergangenen 3 Bibelbetrachtungen uns näher angeschaut haben. Das möchte ich heute aber nicht tun, sondern das haben wir ja letztes Mal schon abgeschlossen. Wir wollen heute einen Schritt weiter gehen. Wir haben bis jetzt schon 5 Bibelbetrachtungen hinter uns, in denen wir das Markus-Evangelium aufgeschlagen haben und hineingeschaut haben. Und ja, mein Gebet ist, dass wir auch hier Jesus immer mehr erkennen als den, der sich nicht bedienen hat lassen, sondern der gekommen ist, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, der sich aufgeopfert hat für uns Menschen. So das Thema, was wir im Markus-Evangelium vorfinden. Heute möchte ich mit euch einen weiteren Schritt gehen. Ihr seht immer wieder diese Folie, in dem ich versuche immer wieder so visuell auch darzustellen, was sind so die Schwerpunkte, die wir hier im Markus-Evangelium durchgehen wollen. Und bevor ich sage, mit welchem Thema wir uns heute intensiver beschäftigen werden, möchte ich eine Textstelle vorlesen oder aufzeigen. Und die finden wir in Markus Kapitel 2. Und das ist eine Situation, wo es wieder mal oder zum ersten Mal im Markus Evangelium zu einer Spannung kommt zwischen Jesus und den Pharisäern. Zum ersten Mal begegnen wir hier Jesus und die Pharisäer. Ob es jetzt letztendlich die erste Begegnung wirklich war, das möchte ich nicht hier daran festhalten. Aber es wird uns überliefert, dass das hier die erste Begegnung ist zwischen Jesus und der geistlichen Leitung. Das finden wir in Markus 2 von den Versen 23 bis 28. Und das ist hier eine Situation, wo die geistliche Leitung Jesus beobachtet und seine Jünger. Und sie wollen herausfinden, ist Jesus der Messias oder ist er es nicht? Können wir auf Jesus oder können wir in Jesus den verheißenen Messias sehen oder ist er es nicht? Und interessant ist hier eine Situation, dass sie etwas sehen, was die Jünger von Jesus tun. Und sie kommen zu ihm und in dieser Situation verklagen sie nicht Jesus, sondern sie sprechen ihn auf seine Jünger an. Die Situation, wir finden sie in Vers 24. Die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Also die Pharisäer sehen etwas, was die Jünger tun, und sie machen Jesus dafür verantwortlich, weil sie Jesus als ihren Lehrer anerkennen und sehen, auch Jesus ist ihr Lehrer und er tut etwas und er belehrt sie etwas, was eigentlich nicht erlaubt ist. Jetzt möchte ich die Frage stellen, was ist denn eigentlich erlaubt und was ist nicht erlaubt am Sabbat? Wo wird das eigentlich festgehalten, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist? Und diese Frage möchte ich heute mit euch ein bisschen näher nachgehen. Ich habe eine weitere Stelle gefunden, wiederum eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und der geistlichen Leitung. Und wiederum eine ähnliche Formulierung, das habe ich heute entdeckt und da über diese Entdeckung war ich sehr glücklich. Und zwar finden wir das in Markus 7. Die erste Situation bezieht sich auf den Sabbat. Die zweite Situation bezieht sich auf die Reinigung. Und hier finden wir in Kapitel 7, Vers 5, eine ähnliche Aufbau. Wiederum kommen Pharisäer und auch hier die Schriftgelehrten zu Jesus und sie fragten ihn, warum? Wieder die Fragestellung. Warum? Also ich habe das hier mal ein bisschen farbig markiert. Also wir sehen hier die Pharisäer und Schriftgelehrten. In beiden Situationen kommt es zu einer Auseinandersetzung. Und beide Male beginnen sie mit der Fragestellung, warum? Und wieder machen sie in erster Linie oder beobachten sie nicht Jesus, sondern wieder seine Jünger. Finden wir wieder in beiden Versen. Und hier finden wir die Formulierung, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Hier sehen wir zum einen das Thema den Sabbat, wo wo die Pharisäer ganz deutlich aufzeigen, deine Jünger halten sich nicht an die Gebote des Sabbats. Und hier in der zweiten Situation, ein zweites wichtiges Thema, gerade hier im Markus-Evangelium, weil Markus auch eine Erklärung dafür gibt, was diese Reinigungen sind. Und hier sehen wir diese Situation, dass sie Jesus anklagen sozusagen, warum essen deine Jünger mit ungewaschenen Händen? Und daraus stellt sich die Frage für uns, wer legt das denn eigentlich fest? Was die dürfen und was sie nicht dürfen? Woher wissen die geistliche Leitung denn, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen? Und daraus ergibt sich heute das Thema, das ich heute mit euch gemeinsam anschauen möchte. Und zwar ist es die Satzungen der Ältesten. Gerade hier in Markus 7 sagen sie, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten? Was ist das eigentlich? Die Satzungen der Ältesten. Und heute möchte ich, bevor wir uns dann Gedanken machen über den Sabbat, bevor wir uns Gedanken machen über die Reinigung, möchte ich zunächst die Grundlage legen und diese Frage erstmal klären. Woher wurden eigentlich diese Normen aufgelegt? Diese Satzungen der Ältesten. Was waren eigentlich diese Satzungen der Ältesten? Darüber möchte ich gerne mit euch heute nachdenken in dieser Bibelbetrachtung und diese Fragen klären. Wenn wir uns die Frage stellen, wie sind diese Satzungen denn eigentlich entstanden? Woher kommen sie eigentlich? Und wenn wir dann im Alten Testament forschen, dann finden wir sie nicht. Diese Satzungen der Ältesten, ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, die Pharisäer und Schriftgelehrten machen ihre Glaubensrituale immer wieder fest an den Satzungen der Ältesten. Aber wenn wir jetzt mal ins Alte Testament schauen, dann werden wir merken, wir finden dort nicht die Formulierung, die Satzungen der Ältesten. Was ist das eigentlich? Wie ist das eigentlich entstanden? Wie kam es denn eigentlich dazu? Und hier müssen wir zurückgehen. Im Alten Testament finden wir die 5 Bücher Mose, das ist die Tora, die uns, die so genannt wird, das ist die Weisung Gottes. Aber das sind nicht die Satzungen der Ältesten. Das ist nicht das, was hier damit gemeint ist. Wir müssen also ein wenig nach vorne gehen in der Geschichte. Nicht zur Zeit Moses, sondern wir gehen in die Zeit der Könige. Und wir wissen, dass in den Zeiten der Könige es ein Auf und Ab war. Wer in der stillen Zeit mal 1. Chronik, 2. Chronik liest oder 1. Könige, 2. Könige, das ist manchmal schon frustrierend zu sehen, wie viele Könige sich immer wieder von Gott abgewandt haben. Gerade im Volk Israel, bei den Königen Israels, gab es eigentlich keinen guten König. In Juda sieht es anders aus. Aber letztendlich kam es dazu, dass das Maß voll wurde und das Volk Israel und auch Juda wurde, das Nord- und das Südreich, wurde in die Gefangenschaft verschleppt. Und 70 Jahre lang war das Volk Israel in der Gefangenschaft gewesen. 70 Jahre lang. Und daraufhin kamen sie zurück aus der Gefangenschaft. Und sie wussten eins. Wir wurden verschleppt, weil wir Gottes Gebote nicht befolgt haben. Wir haben Gottes Weisung, die Tora, missachtet. Und das ist der Grund, warum wir verschleppt wurden. Und wir wollen nicht mehr verschleppt werden. Wir wollen Gottes Weisungen halten. Und eine Person, die eine Schlüsselperson ist, oh, hier wollte ich euch noch zeigen, was wir heute tun. Wir werden uns mit den Schriften des Spätjudentums beschäftigen. Eine Person ist hier eine ganz entscheidende Person und das ist Esra. Esra entwickelte sozusagen das Schriftgelehrtentum. Von ihm lesen wir einen wunderbaren Satz. Ich denke, viele von uns kennen ihn. Ein Satz, der über Esras Leben steht, sein Lebensmotto. Dort lesen wir in Esra 7, Vers 10, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen, zu tun und in Israels Gesetz und Recht und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Das war das Ziel von Esra gewesen. Auf dieser Basis wurde das Schriftgelehrtentum gegründet und man kann aus diesen drei Bereichen drei Ls machen. Mit Anfangsbuchstaben L, dann kann man sich das gut merken. Esra hat das Wort Gottes erforscht, er hat es gelesen, gelernt, er hat es getan, leben und er hat es gelehrt, lehren. Leben, lehren, lernen, lehren. Diese drei Grundsätze waren bei Esra zu finden. Er hat das Wort Gottes erforscht, er hat es gelebt und er hat es weitergegeben. Allein schon über diesen Vers könnte man eine schöne Predigt füllen, wo wir sehen können, das Wort Gottes ist nicht nur eine Kopfsache, wo wir sagen, wir sollen es einfach nur studieren, wir sitzen hier gemeinsam und studieren es einfach. Nein, Gottes Wort sollen wir tun, bei Jesus. Hören und tun, immer wieder in einer ganz, ganz engen Verbindung. Und auch hier sehen wir beim Schriftgelehrtentum, die Wurzeln des Schriftgelehrtentums, eine ganz klare Ausrichtung darauf. Wir wollen Gottes Wort studieren. Wir wollen es lesen, erforschen. Wir wollen es tun. Wir wollen es leben. Und wir wollen es lehren. Und wir tun es automatisch, indem dass wir unseren Kindern es weitergeben, indem wir es von unseren Eltern lernen. Dieses Lehren ist ein Element, das in unserem Leben automatisch mitkommt. Da braucht man nicht erst ein Lehrer sein, sondern wenn du mit Menschen unterwegs bist, dann lehrst du in unterschiedlichen Formen, in einer unterschiedlichen Weise. Und das ist die Wurzel des Schriftgelehrtentums. Seit Esras Zeit entwickelte sich dieses Schriftgelehrtentum und sie beschäftigten sich mit dem Studium, mit dem Übersetzen und mit dem Auslegen dieser Weisung Gottes. Und so wurde als erstes das Alte Testament ins Aramäische übersetzt. Das Volk Israel kam zurück aus der Gefangenschaft und dort regierten die Aramäer. Und somit haben sie Aramäisch gelernt. 70 Jahre lang waren sie von zu Hause weg gewesen. Und somit sind Kinder aufgewachsen, die Aramäisch gesprochen haben. Und sie kamen zurück und viele konnten Aramäisch nach 70 Jahren, konnten aber auch einige noch oder viele sicherlich auch noch Hebräisch. Aber viele konnten es auch nicht. Und wir lesen dann bei Esra, dass die fünf Bücher Mose vorgelesen wurden und auch übersetzt wurden und übertragen wurden, was das jetzt bedeutet, wie man es leben soll. Und sie waren sich bewusst gewesen, wir haben gegen Gott gesündigt und deswegen wollen wir jetzt Gottes Wort studieren. Wir wollen aus unseren Fehlern lernen. Und diese 613 Gebote, die wir in den fünf Büchern Mose vorfinden, 613 Gebote, haben sie jetzt genommen. Jedes einzelne Gebot und von vielen Seiten betrachtet. Mit der Fragestellung, wie können wir das, was wir hier lesen, dieses Gesetz, was hier vor uns liegt, wie können wir es leben? Ein sehr, sehr wichtiger und sehr guter Grundsatz. Eine sehr gute Wurzel, die wir hier sehen. Dieser Wunsch, Gottes Wort zu leben. Das, was Gott uns mitgegeben hat, wollen wir leben. Und das sind die Wurzeln auch von den Satzungen der Ältesten. Aus dem Talmud sozusagen. Das sind so die Begriffe dafür. Der Talmud, so nennt sich dieses zweite Gesetz. Das erste Gesetz sind die fünf Bücher Mose. Ein Kreis. Werde ich gleich noch mit einer Grafik nochmal zeigen. Darauf kommt der nächste Kreis. Das ist sozusagen dieser Talmud, der sich zusammensetzt aus der Mishnah, aus der Gemara. Das sind so Begriffe. Vielleicht werdet ihr heute die zum ersten Mal hören und dann wieder vergessen. Und das ist auch nicht wichtig, dass man die jetzt weiß. Aber ich möchte einfach mal diese Begriffe hier auch verwenden. Und dieser Talmud, das ist die Satzungen der Ältesten. Das verstanden die Ältesten, das verstanden die Pharisäer darunter. Das ist die Lehre. die Tora, die fünf Bücher Mose, ist die Weisung Gottes und der Talmud ist dann die Lehre, wie wir das leben können, was im Gesetz steht. Und daraufhin gab es drei Phasen dieses Schriftgelehrtentums. Ich möchte das jetzt nicht näher erläutern. Was nur gut ist, vielleicht hier zu wissen, dass es eine erste Phase gab, wo diese Dinge immer mündlich überliefert wurden. Von einer Generation in die nächste Generation wurden diese Dinge überliefert. Und über die Jahre später hin wurde das dann auch schriftlich aufgefasst. Hier gab es diese drei Phasen, die sind jetzt nicht so von Bedeutung. Und Kern dieses Talmuds, dieser Satzungen der Väter, waren die fünf Bücher Mose. Und im zweiten Jahrhundert wurden sie dann aufgeschrieben und diese Mishnah, wie man das sagt, sollte helfen, das alltägliche Leben zu regeln. Das rituelle Leben, das geistliche Leben, wie die Satzungen, wie der Sabbat, wie die kultische Reinheit, aber auch das alltägliche Leben sollte auf diesem Weg geregelt werden und aufgezeigt werden, wie man leben soll. Bis ins erste Jahrhundert, ja. Also so habe ich das gelesen und ich denke schon, dass bis dahin es mündlich überliefert wurde. Ich möchte gleich noch ein Beispiel nennen, wo das deutlich wird, wo man auch gemerkt hat, es sind verschiedene Meinungen da und deswegen, ich erwähne jetzt schon dieses Beispiel, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und fragen, ist es recht, dass man sich von seiner Frau scheidet? Darf ich das? Darf man das? Und wo Jesus letztendlich sagt, am Anfang war das nicht so, aber wegen eurer Herzenshärte hat das Mose eingeführt. Und diese Fragestellung kommt auf, weil verschiedene Meinungen waren, was jetzt ein Scheidungsgrund ist. Im Alten Testament lesen wir den Begriff, dass wenn an der Frau etwas Schändliches gefunden wird. Und da gibt es eine Rabbinerschule, die sagt, Unzucht ist ganz deutlich etwas Schändliches. Das ist ein Scheidungsgrund. Aber andere Rabbinerschulen haben gelehrt, dass ein missratenes Mittagessen allein schon etwas Schändliches ist. Also wir merken ein ganz starker Gegensatz und wo deutlich wird, es waren so viele Meinungen dort und wo nicht deutlich wurde, wie sollen wir damit leben? Und es kursierten auf diesem Weg auch verschiedene Meinungen, verschiedene Auslegungen. Und wenn man mal die Mishnah liest, ich werde gleich mal einen kleinen Abschnitt daraus lesen, dann merkt man, wie eine Aussage getroffen wird und viele Diskussionen dann darüber entstehen. Wie ist das jetzt zu halten? Wie kann man das jetzt dann im Alltag anwenden? Also, falls der eine oder andere denkt, das ist mir alles zu kompliziert. Wir sind immer noch bei den Satzungen der Ältesten. Bei den Satzungen der Ältesten, wo die geistliche Leitung zu Jesus kommt und sagt, warum halten sich die Jünger nicht an die Satzungen der Ältesten? Diese Satzungen der Ältesten sind entstanden bei dem Schriftgelehrtentum mit Esra. Und daraus ist eine Tradition entstanden über Generationen. Und wir wissen, dass es 400 Jahre waren, wenn ich mich nicht täusche, waren es 400 Jahre zwischen der Rückkehr aus der Gefangenschaft und bis Jesus. Das heißt, es sind Jahrhunderte von Traditionen, die über Jahrhunderte entstanden sind und die ein festes Fundament bekommen haben. Ein festes Fundament in den Köpfen der geistlichen Leitung und den Köpfen des Volkes. 700? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, danke. 700 Jahre, also noch mehr Jahre. Ich habe euch mal einen Abschnitt mitgebracht. So sieht der babylonische Talmud aus. Und hier in der Mitte finden wir diese Mishnah. Also wir haben ein Gebot. Ich kann das nicht lesen. Ich kann auch kein Hebräisch. Also das ist für mich auch alles sehr hieroglyphenmäßig. Also ich kann da überhaupt nichts lesen. Aber oben, wir finden hier ein Gebot und in der Mishna wird dieses Gebot erklärt und in den folgenden Abschnitt wird es dann in der Gemara nochmal vollendet sozusagen. Gemara bedeutet Vollendung und dort wird nochmal im Detail nochmal diskutiert, was jetzt diese Erklärung des Gebotes im alltäglichen Leben bedeutet. Und daneben an gibt es noch einige Kommentare, das ist jetzt für uns nicht von Bedeutung. Ich habe ja mal hier eine Übersetzung der Mishna mitgenommen. Also ihr könnt das sicherlich nicht lesen. Aber ich dachte, ich möchte mal das gerne euch ein paar Zeilen daraus vorlesen, damit ihr mal ein Gespür dafür bekommt, was so in diesen Schriften der Ältesten, in den Satzungen der Ältesten so stand. Ich lese mal vor. Ein am Festtag, hier geht es um ein Ei, das gelegt wurde. Ein am Festtag gelegtes Ei darf, wie die Schule Samais sagt, gegessen werden, wie die Schule Hillel sagt, nicht gegessen werden. Also wir merken hier eine Diskussion, das Ei, ist es jetzt rein oder ist es unrein? Darf es gegessen werden oder darf es nicht gegessen werden? Und hier kommen jetzt einige Diskussionen. Darf es gegessen werden oder darf es nicht gegessen werden? Und dann möchte ich mal so eine Erklärung davon lesen. Wovon handelt es hier? Ist dann in der Gemara ein bisschen ausgeführt. Wolle man sagen von einer Henne, die zum Schlachten bestimmt ist, was demnach der Grund der Schule Hillels, das wäre ja eine abgetrenntes Speise. Wenn aber von einer Henne, die zum Eierlegen bestimmt ist, was ist demnach der Grund der Schule Samais, das wäre ja ein abgesondertes. Was ist das für ein Einwand? Vielleicht hätte die Schule Samais nicht vom Abgesonderten. Sie waren der Ansicht, dass sogar derjenige, der das Abgesonderte erlaubt, den Neuentstandene verbietet. Was ist nun der Grund der Schule Samais? Aber kann Nahum dies denn gesagt haben? Es wird ja gelehrt, die Schule Samais sagt, man dürfe kochen und Nussschalen vom Tisch entfernen. Die Schule Hillel sagt, man nehme die ganze Platte fort und schütte sie ab. Hierüber sagt Nama, wir wissen nur, dass die Schule Samais der Ansicht und die Schule Hillel der Ansicht ist. Und so merkt man, es ist ein bisschen verwirrend. Für mich auch. Ich habe das nicht studiert. Ich habe das einfach mal ausgedruckt. Und für mich ist das auch nicht so nachvollziehbar. Aber wenn ich jüdische Schriften noch mehr studieren würde, dann könnte man sicherlich mit den Schriften mehr anfangen. Aber hier werden beispielsweise in diesem Abschnitt diese Diskussion geführt, ein Ei, das gelegt wurde, darf es jetzt gegessen werden oder darf es nicht gegessen werden? Also wir merken hier, es waren grundsätzlich gute Voraussetzungen da, Gottes Wort zu studieren. Aber wir merken hier, wie sich dieses Studium in vielen, vielen kleinen Facetten, in vielen Details sozusagen verrannt hat. In vielen kleinen Studien sozusagen, die die Rabbiner durchgeführt haben und wo auch sehr starke Extreme entstanden sind. Und daraus entstanden dann die Schriften, die Satzungen der Ältesten, die über Generationen auch entstanden sind. Und ich möchte euch noch aufzeigen, in welchen Bereichen überall wie diese Mishna aufgebaut ist. Also im Rahmen der Saaternten, der Feste, der Frauen, Beschädigungen, des Heiligen, der Reinheit. Das sind solche Themen, die in der Mishna dann diskutiert werden, wo die einzelnen Gebote genommen werden und über diese Gebote dann diskutiert wird. In welcher Form soll man diese Gebote leben? Und wir merken hier, dass im Zentrum steht die Tora, das ist das erste Gesetz, dann kommt diese Mishna, in erster Linie der Talmud, der dann aus der Mishna und aus der Gemara besteht und daraufhin finden wir ein drittes Gesetz sozusagen, die Midrasch, da möchte ich aber heute nicht darauf eingehen und ich könnte auch nicht viel dazu sagen. Aber so um den zweiten Kreis, das ist das Interessante für uns, das sind diese Satzungen der Ältesten, die für die Pharisäer von ganz großer Bedeutung waren, die ein sehr, sehr starkes Gewicht darauf gelegt haben. Und wir können sehen, dass die Grundausrichtung sehr gut ist. Das Volk Israel war in der Gefangenschaft gewesen und hatte ein Ziel gehabt. Wenn wir zurückkommen, wollen wir nicht wieder in die Gefangenschaft geführt werden. Wir wissen, was der Grund war, warum wir in die Gefangenschaft geführt wurden, weil wir uns von den Gesetzen und Geboten Gottes abgewendet haben. Und deswegen wollen wir Gottes Wort bis ins Detail studieren. Und wir merken hier, die Grundausrichtung ist gut. Bloß die Gefahr, die hier besteht, ist, es wurde hier ein Zaun errichtet vor den Geboten. Sozusagen ein Zaun vor den 10 Geboten. Ihr Ziel war es gewesen, wir wollen jetzt eine Absicherung treffen. Wir haben die 10 Gebote bekommen und diese 10 Gebote sind die Gebote, die wir durch Mose bekommen haben vom Berg Sinai. Und damit wir diese Gebote nicht übertreten, errichten wir einen Zaun noch einmal vor diesen Geboten. Bei diesen Geboten war ja die große Herausforderung, wenn du ein Gebot übertreten hast, dann bist du an allen Geboten schuldig. Mir wurde es mal so sehr gut erklärt, es ist wie ein Zaun, der 10 Pfähle hat und wo der Zaun befestigt ist. Und wenn ich nur einen Pfahl von diesem Zaun überschreite, dann bin ich über den ganzen Zaun gegangen. Und genauso auch diese 10 Gebote. Wenn man sich an einem dieser Gebote versündigt, so hat man sich an allen Geboten versündigt. Und jetzt war das Ziel gewesen, wir wollen diese Gebote nicht mehr übertreten. Das Sabbatgebot, was nachher auch noch zum Bundeszeichen erhoben wurde. Wir wollen diese wichtigen Gebote nicht mehr übertreten. Und so wurde bis ins Detail über mehrere Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte eine Tradition aufgebaut, ein Gebäude aufgebaut, das ein festes Fundament bekommen hat. Was wir auch hier aber auch eine Gefahr sehen. Jesus sagt selber zu dieser, über die geistliche Leitung. Wir finden das in Matthäus 23, wo Jesus ein starkes, ein scharfes Urteil der geistlichen Leitung, den Schriftgelehrten und Pharisäern ausspricht. Immer wieder mit den Worten, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer. Und wir finden aber hier eine ganz interessante Formulierung. Und Jesus selber sagt, alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Also sie lehren das Richtige. Aber da heißt es weiterhin, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Und hier sehen wir, dass diese über die Generationen über wurden diese Traditionen, die entstanden sind, immer weiterhin verschärft. Wir merken über die Generationen, dass dieses Gebot, wir werden das nächste Mal das Sabbatgebot näher anschauen, dass dieses Sabbatgebot, das eigentlich einen guten Kern hat, einen Kern hat, wo Gott diesen Wunsch hat, den Menschen zu befreien von der alltäglichen Arbeit für die Begegnung mit Gott, wurde letztendlich zu einer großen Last für das Volk. Weil so viele kleine Details aufgeführt wurden, eine Tradition aufgebaut wurde, die Satzungen der Väter, die letztendlich nicht mehr lebbar waren und die eine große Last waren, die sogar die Schriftgelehrten und Pharisäer selber nicht tragen konnten und nicht leben konnten. Und sie haben dadurch auch mit diesen Satzungen der Ältesten eine Absicht des Gesetzes verfehlt. Das Gesetz wurde dem Volk Israel gegeben mit 2 Zielen. Zum einen sollte das Gesetz uns Menschen aufzeigen, wir sind sündig. Wir Menschen werden es nie schaffen, dieses Gesetz zu befolgen. Wir fallen immer wieder, allein schon in unseren Gedanken, fallen wir. Das Gesetz sollte zum einen zeigen, wir sind sündig, und zum anderen, wir brauchen einen, der uns befreit. Ich schaffe es selber nicht, mich daran zu halten, an diesen Geboten. Wir brauchen jemanden, der uns davon befreit. Und dieses Gesetz hat aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig uns ein Geländer gegeben, wie wir leben sollen, dem Volk Israel damals. Und so sehen wir, es soll Sünden aufdecken, aber gleichzeitig auch Weisung geben fürs Leben. Luther hat es ja mal so schön formuliert, als Spiegel und als Riegel ist uns das Gesetz gegeben oder dem Volk Israel gegeben worden. Als Spiegel, damit wir Menschen sehen, wir sind sündig. Und als Riegel, um uns auch zu schützen, um uns Weisung zu geben in unserem Leben. Das war die eigentliche Absicht des Gesetzes. Aber wir sehen hier eine geistliche Leitung, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die die Überzeugung hatten, wir werden es aber schaffen. Mit unserer eigenen Kraft werden wir es schaffen, diese ganzen Gesetze zu halten. Und aus diesem Grund entstanden diese ganzen Satzungen der Väter mit diesem großen Ziel, wir wollen das Gesetz in jedem Detail halten. Wir werden es schaffen, aus unserer eigenen Kraft gerecht zu werden vor Gott. Das war das Ziel gewesen. Aber letztendlich haben sie eine Sache dadurch verfehlt, dass das Gesetz ein Ziel hatte, aber auch bei uns. Bei uns Menschen, bei den Menschen, beim Volk Israel, es sollte Barmherzigkeit hervorbringen. Und so finden wir eine ganz interessante Stelle, wo Jesus selber sagt, ich will nicht die Opfer haben, ich will Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, eine Eigenschaft, wo wir Menschen erkennen sollen, ich schaffe es selber nicht. Ich brauche jemanden, der mir hilft, der mir aufhilft. Ein paar Gedanken dazu, zu den Satzungen, wie sie entstanden sind. Die Schriften des Spätjudentums, wie man sie so nennt, wie sie entstanden sind. Wir haben gehört jetzt gerade eben, dass sie von der Wurzel von Esra entstanden sind und eine sehr gute Absicht hatten. Aber wie sie sich in viele Details verrannt haben und dadurch eher eine Last wurden und auch hier nicht mehr eine Satzung aufgebaut haben, die nicht mehr lebbar waren. Ich möchte hier die Möglichkeit geben, auch hier Fragen zu stellen. Vielleicht war einiges unklar. Da möchte ich gerne kurz die Möglichkeit geben für Rückmeldungen, für Fragen. Und dann möchte ich anschließend noch ein paar Gedanken, ein paar Anwendungspunkte anhand dieser Stellen nochmal weitergeben. Ja. Ja. Also ich würde es anhand dem Tod von Mose festmachen. Und ja. Ja. Genau. Genau, diese 613 Gebote, das dritte Buch Mose sozusagen, ne, was uns sehr schwer fällt zu lesen, aber wo wir die meiste direkte Rede von Gott vorfinden, aber wo viele, viele Gebote wir vorfinden, wie das Volk zu leben hat und wo das Volk dadurch sehen sollte, dass Gott ein heiliger Gott ist. Aber ich gehe davon aus, dass während der Lebzeit Moses er die ganzen Bücher aufgeschrieben hat, sonst hießen sie nicht 1. bis 5. Mose. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass Mose alle Bücher geschrieben hat und so ist das auch aus der Geschichte so überliefert. Und mit Josua kam er auch dann, der Moses Nachfolger war und somit auch ein neues Buch aufgeschrieben wurde. Und somit bin ich davon überzeugt, dass während der gesamten Lebzeit von Mose auch die gesamten 5 Bücher Mose aufgeschrieben wurden. Genau, ich möchte jetzt noch eine schöne Stelle dazu noch aufführen. Und die habe ich heute noch mal gelesen und die in Matthäus 12, Vers 7 lesen wir sie. Und diese Stelle löst diesen ganzen Knoten. Wir merken, dass diese geistliche Leitung, sie hat in einer ständigen Polizeirolle gelebt. Ständig zu kontrollieren, wie leben jetzt die anderen und machen sie auch alles richtig? Aber sie haben dadurch eine Absicht des Gesetzes voll und ganz vernachlässigt. Ich möchte, ich werde diesen Gedanken gleich bringen. Barmherzigkeit triumphiert. Matthäus 12, Vers 7, dort heißt es, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfern, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. In Matthäus 12 finden wir hier die Situation mit dem Sabbat, das, womit wir uns nächstes Mal beschäftigen werden. Und wo wir merken, dass die geistliche Leitung viel, viel Unrecht getrieben hat mit dem Volk Israel, weil sie Lasten aufgelegt haben, die keiner tragen konnte. Und Jesus sagt selber, das Gesetz hatte ein Ziel gehabt. Es sollte Barmherzigkeit hervorrufen. Aber in euch hat es eine Härte hervorgerufen, weil ihr diesen Gott der Liebe nicht kennengelernt habt. Zum Gedanken vorher noch, der Inhalt, ein Anwendungspunkt, soll die Form bestimmen. Ich habe hier mal einen Bilderrahmen mitgebracht auf der Leinwand da vorne. Der Inhalt soll die Formen bestimmen. Was möchte ich damit deutlich machen? Wir leben ein Glaubensleben, das von einem Inhalt geprägt ist. Und unsere Beziehung zu Gott, wie wir sie tagtäglich leben, bestimmt unsere Form. Und wir könnten jetzt hier in die Runde fragen und jeder von uns würde ein bisschen anders erzählen, wie er sein Glaubensleben führt, in welcher Form. Und das ist das Besondere am Glaubensleben. Wir haben das einzig wahre Wort Gottes, aber jeder von uns begegnet Gott auf einer unterschiedlichen Art und Weise. Das ist die Form. Aber wir merken hier eine geistliche Leitung, die eine Form aufgepresst hat auf das Volk Israel. Wir merken am Anfang in einer sehr, sehr guten Absicht. Aber letztendlich wurde es eine sehr starre Form, die den Inhalt komplett verloren hat. Das Bild, was in der Mitte hängt eigentlich, das Bild, was in dieser Form ist, ist verloren gegangen. Die Beziehung mit Gott sollte dadurch gelebt werden. Die Liebe zu Gott, Gott von ganzem Herzen zu lieben, das erste Gebot, das ist runtergefallen. Es waren nur noch die äußerlichen Dinge von Bedeutung gewesen, aber die Beziehung mit Gott ist verloren gegangen. Und hier soll das uns eine Hilfe sein, wenn wir in die Geschichte schauen von der geistlichen Leitung, dass der Inhalt soll die Form bestimmen. Nicht, dass wir, wie hier die geistliche Leitung, ein Prinzip vorgeben und sagen, danach müsst ihr leben, dann könnt ihr erst gut leben, sondern dass aus der Begegnung mit Gott eine Beziehung und eine Form gelebt wird. Barmherzigkeit triumphiert, das habe ich gerade eben erwähnt, und Menschenwort ersetzt nicht Gottes Wort. Und wir sehen hier, dass das Menschenwort auf eine Ebene gestellt wurde, wie das Wort Gottes. Und letztendlich merken wir, wo Jesus auch immer wieder sagt, ihr seid sogar bereit, eure Eltern für das, was ihr an Spendengaben euren Eltern geben wollt, da sagt ihr, Korban, Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht. Opfergabe, die ich dir eigentlich geben sollte, die behalte ich jetzt einfach für mich ein. Und wo man merkt, sie haben dadurch viele Schlupfwinkel sich geschaffen, um ihr Gewissen zu beruhigen, aber letztendlich nicht in einer Beziehung mit Gott zu leben. Und das ist ein sehr hartes Urteil, was wir hier sehen, dass Jesus auch der geistlichen Leitung hier gegenüber ausspricht. Wenn ihr heute nach Hause kommt, könnt ihr mal gerne Matthäus 23 lesen. Ein Vers nach dem anderen, wo Jesus ganz scharf diese geistliche Leitung verurteilt. Weil letztendlich aus dem, was eine gute Absicht hatte, eine starre Form gepresst wurde und wo der Inhalt verloren gegangen ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihm nachzufolgen. Und mit dieser Grundlage möchte ich dann nächstes Mal mit euch gemeinsam den Sabbat näher betrachten, wo wir sehen, wo es letztendlich hingeführt hat. Auf was sie letztendlich alles geachtet haben und den eigentlichen Inhalt verloren haben. Und das wollen wir dann in den nächsten beiden Bibelbetrachtungen dann näher anschauen. Heute war es sehr viel. Ich hoffe, das war trotzdem verdaulich und nachvollziehbar. Letztendlich handelt es sich hier, wie vorhin schon erwähnt, um die Satzungen der Ältesten, um etwas, was über Generationen entstanden ist und was auch hier eine Bedeutung hat, auch für uns, wenn wir das nächste Mal näher uns anschauen werden. Soweit von meiner Seite. Ich möchte noch gerne zum Abschluss diese Bibelbetrachtung mit Gebet abschließen. Wo es möglich ist, bitte ich, dass wir dazu aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wovon wir lesen, dass dein Wort lebendig ist und in unser Herz hineinspricht. Danke dafür, dass dein Wort uns aufzeigt, wer du bist und gleichzeitig auch, wer wir sind. Ich bete darum, dass wir auch hier aus deinem Wort immer wieder neu schöpfen und dich immer mehr dadurch kennenlernen. Herr, dass wir nicht letztendlich einfach einem Buchstaben nachfolgen, sondern dir, Herr, der du in unserem Herzen lebst, der du in unserem Herzen wirkst. Danke dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns Tag für Tag begegnet. Dafür danken wir dir und dafür beten wir dich an. Wir beten darum, dass du uns segnest, Herr, da wo wir sind, was wir tun, Herr, in unserem Alltag, Herr. Wir wollen zu deiner Ehre leben. Danke, Herr, dass du auch hier mitten unter uns bist, dass der Heilige Geist in uns lebt und in uns wirkt. Dafür danken wir dir. Wir beten darum, dass du diesen Abend segnest, zu deiner Ehre. Amen. Ich wünsche einen schönen, gesegneten Abend, eine gute Heimfahrt.